How many times have you wished you could be in two places at once? With Wix, you practically can. Wix's website builder is packed with powerful AI tools to make running your business online easier. Build a full site just by talking with AI. Get an AI agent to manage your sales and marketing. Or work like a 10-person team, even if it's just you. So you don't need superpowers to get everything done. You just need Wix. Try it now for free at Wix.com.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Das kommt darauf an, wie man grillt. Das Gesündeste ist immer noch kochen oder dünsten. Mhm. Wenn man tierische Produkte kocht oder dünst, das ist das Beste. Das Braten, wenn ich das scharf anbrate und es sehr, sehr braun wird mit sehr hohen Temperaturen, dann ist es auch schlecht. Dann ist es auch nicht gesund und dann ist das Grillen, kann auch ähnlich ungesund sein. Es kommt immer ganz drauf an, was man draus macht. Man kann gesund grillen, man kann auch gesund braten, wenn es vorsichtig macht, aber Grillen ist schon mit einer der ungesündesten Formen der Zubereitung von Fleisch.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
In den Parks und in den Gärten ziehen derzeit überall die Grillschwaden durch die Luft. Es riecht nach Bratwurst, nach Grillanzünder und nach gegrillten Koteletts. Ja, und da stellt sich schon die Frage, wie gesund ist dieses Grillen eigentlich? Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich Dr. Matthias Riedel.
Moin.
Unseren Experten für die Ernährung. Er ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, er ist Ernährungsdoc, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund und er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Ja, Matthias, wenn das so nach Grillen riecht, lockt das bei dir auch so diese Magensäfte und den Wunsch, du müsstest sofort mitessen?
Also ja, dem kann ich mich auch nicht entziehen. Ich bin jetzt zwar nicht der Grillfanatiker und grill vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr, wenn wir Gäste haben. Und aber tatsächlich ist es so, das wirkt auch auf mich, das muss ich sagen, ja.
Und darüber wollen wir heute reden. Soll man diesem Impuls immer nachgeben, dieses, was da so gut riecht, auch immer gleich zu essen? Sollte man vielleicht mal was anderes auf den Grill legen als immer die Bratwurst und das Steak und die Grillfackel? Das ist unser Thema heute, aber wir haben auch wieder eine Studie für euch. Wir beantworten eure Fragen und am Schluss gibt es ein wunderbares Rezept, was zum Thema passt. Ja, Matthias, ist Grillen eigentlich gesünder oder weniger gesund als Braten zum Beispiel?
Das kommt darauf an, wie man grillt. Das Gesündeste ist immer noch kochen oder dünsten, wenn man tierische Produkte kocht oder dünst, das ist das Beste. Das Braten, wenn ich das scharf anbrate und es sehr, sehr braun wird mit sehr hohen Temperaturen, dann ist es auch schlecht, dann ist es auch nicht gesund und dann ist das Grillen, kann auch ähnlich ungesund sein. Es kommt immer ganz drauf an, was man draus macht. Man kann gesund grillen, man kann auch gesund braten, wenn es vorsichtig macht, aber Grillen ist schon mit einer der ungesündesten Formen der Zubereitung von Fleisch.
Trotzdem ist sie unglaublich beliebt und das ist ja, glaube ich, die einzige Form, wo die Männer in der Mehrheit sind. Das sage ich jetzt mal so ungeschützt, aber in vielen Familien, wo Männer nicht kochen, stehen sie zumindest am Grill.
Ja, das ist, ich glaube, das Klischee, das stimmt
ich
auch.
Ich glaube, es so. Ist ja, nicht ja. nur ein Klischee.
Es ist eine Männersache und dann werden dann diese riesigen Grillwagen auf der Terrasse gebummt. Ich bin manchmal erstaunt, was da für für Bomben stehen. Mhm. Ja, ich habe noch so einen ganz alten, 20, 30 Jahre alten Senkrechtgrill. Der sieht auch schon unansehnlich aus, aber er funktioniert noch mit Holzkohle.
Mit Holzkohle.
Ja, ich habe auch noch einen Elektrogrill, aber ich finde es mit Holzkohle doch ein bisschen besser. Und beim Senkrechtgrill ist es auch noch vertretbar. Können wir auch gleich noch drüber reden, wie man grillen sollte.
Ja, genau. Aber jetzt ist ja Grillen, da muss ein Steak drauf. Da gibt's, also man sieht ja im Supermarkt, wenn man an der Fleischtheke ist oder beim Schlachter, da gibt's ja viele vorgefertigte Sachen für den Grill. Mhm. Es ist immer sehr, sehr fleischlastig,
ja.
Das Grillen.
Ja, genau. Es ist fleischlastig und das ist einmal schon das Problem. Das sprichst du jetzt an, mhm. Ne? So genau. Also Grillen ist einmal fleischlastig und dadurch ist allein schon die Menge, die Masse an Fleisch ist einfach ungesund und die Weltgesundheitsorganisation zählt halt rotes Fleisch und Würste daraus als potenziell möglicherweise krebsfördernd und deshalb gilt da auch nochmal die Regel, viel macht viel, die Dosis ist die Frage. Das heißt, wenn ich viel Fleisch esse, ist es ungesund. Und wenn ich das auch noch häufig mache, dann potenziert sich das. Wenn ich ab und zu mal grille, alles gut. Mhm. Aber es kommt auch eben noch drauf an, wie ich grille. Und da sind ja diese gefürchteten krebserregenden Substanzen, die sogenannten PAKs, die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, sehr, sehr wichtig auf der einen Seite. Und die HAAs, die heterozyklischen aromatischen Amine. Diese beiden Substanzen, die nicht nur, es gibt auch noch Acrylamid, was dabei auch entsteht, aber die gehören mit zu diesen potenziell krebserregenden Substanzen. Und bei der Zubereitung gilt es eben, die Bildung dieser krebserregenden Substanzen möglichst klein zu halten. Und das kann man.
Sind das die, die so gut schmecken?
Also, ja, wir wollen ja Röststoffe, sagen wir so, die Röststoffe entstehen beim Grillen, aber gleichzeitig entstehen auch diese krebserregenden Substanzen, wenn ich falsch grille. Mhm. Die Kunst ist, so zu grillen, dass die Röststoffe schon entstehen, das Röstaroma entsteht, ohne dass ich zu viel von den krebserregenden Substanzen esse.
Und wie mache ich das?
Ja, also einmal ist die Frage, die Hitze möglichst gut regulieren, nicht zu heiß und nicht zu lange. Also, um jetzt mal ein Beispiel beim Steak zu sein. Das Steak sollte kurz etwas heißer angegrillt werden und dann in kühlere Regionen, sodass es weiter zu Ende gart. Das reduziert einmal die Bildung dieser Substanzen. Das Zweite ist, es soll nicht in die Glut tropfen und dann bei diesem Rauch lagern sich dann diese krebserregenden Substanzen eben noch auf dem Fleisch ab. Und deshalb ist ein Grill, wo unten die Grillkohle ist und oben das Fleisch liegt, die schlechteste Variante. Ja? Also der Profi-Grill, der hat ja verschiedene Temperaturzonen, wenn er mit Holzkohle grillt. Und dann grillt er das einmal kurz an. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dann was in die Grillkohle tropft. Und das ist schon schlecht. Sobald es zischt und dampft, ist es nicht gut. Und dann nimmt der Profi das ja in etwas kühlere Areale, dass die Hitze nur indirekt wirkt. Das kann man besser machen, indem man einen Senkrechtgrill anschafft. Also ein Senkrechtgrill hat so eine Brennkammer, die ist geschichtet, wie so ein Hochofen. Da wird die Kohle reingemacht und die strahlt nach links und rechts die Wärme ab. Und dann wird in kleinen Taschen wird dann links und rechts das Grillgut eingehängt. Und je näher ich das daran hänge, desto heißer ist es. Und je weiter ich es wegnehme, desto besser. Aber es tropft niemals in die Grillglut. Und das ist das Optimum. Ja? Wer damit nicht arbeiten will, der ist mit einem Gasgrill und einem Elektrogrill sehr, sehr, sehr gut aufgehoben, weil das dabei nicht passieren kann. Mhm.
Also die haben ja Gasgrills, haben ja eine relativ dichte Platte, schon mit ein paar Öffnungen, aber nicht so wie der normale, feine Edelstahl-Grillrost über der Holzkohle.
Ja, das ist, also damit kann man das deutlich reduzieren. Kohleruß auf dem Grillgut ist auch nicht gut und wenn das Fett runtertropft und verdampft, ist es auch schlecht und wenn ich das auch noch mit Bier ablösche...
Da wollte ich dich fragen, weil das ist ja so ein Klassiker.
Ja, genau.
Was passiert dann?
Das ist sozusagen, dann dampft es und zischt es und dieses Bier spült von dem Grillgut dann Fette und Reste ab in die Grillkohle und damit haben wir sehr, sehr viele schöne PAKs und HAAs, die dann sich auf dem Grillgut ablagern. Mhm. Also Fazit, Gas und Elektro ist beste, senkrecht grillt, dann die beste Variante für Holzkohle. Aber wir müssen halt das Dampfen und Tropfen und Verbrennen müssen wir verhindern. Dann wird es ungesund.
Jetzt gehört ja für viele so zum Auftakt immer die Grillwurst.
Ja.
Ist es mal okay, wenn man das, du sagst sowieso nicht so oft grillen, aber darf dann auch eine Grillwurst dabei sein und kriegt dann Segen?
Ja, das kann man mal machen, ganz klar. Wegen der vielen Zusatzstoffe würde ich dann eher Bio-Grillwürste empfehlen, weil da wenig chemische Zusatzstoffe enthalten sind und meist auch keine Phosphate. Das kann man mal essen, aber ich sehe ja ganz häufig, da werden Unmengen von Fleisch gekauft und dann am Ende gammeln da noch Würste und dann werden die noch verteilt auf dem Grill und die sind dann schon braun und dann werden sie noch gegessen. Also dieses Übermaß an Grillgut essen, das sollte man versuchen zu reduzieren und nicht vergessen, dass es auch noch andere Sachen neben dem Grillgut gibt, wie Salat oder auch gegrilltes Gemüse beispielsweise.
Aber ja, jetzt mal ein bisschen was aufgeschnitten hier, zum Beispiel so Zucchini, Karotten. Mhm. Im Prinzip kann man, Paprika würde sich super eignen, im Prinzip kann man ja sehr, sehr viele Gemüsesorten auf den Grill legen.
Genau, es gibt eben Alternativen, man kann es einen Maiskolben
grillen. Ist auch ein Klassiker eigentlich,
kann so einen Gemüseschaschlik machen mit Grillkäse dazwischen, das ist total lecker. Auch Kartoffeln, das mögen Kinder ja auch ganz gerne, so eine heiße Kartoffel, Tofu, Tempeh oder auch Fischgrill. Auch das ist eine Alternative. Ja, also gibt es viele, viele andere Möglichkeiten. Und die Studien sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Also einmal, oder mehr, drei Möglichkeiten gibt es, sein Krebsrisiko beim Grillen zu reduzieren. Erstmal, klar, weniger Fleisch essen. Das ist schon mal gut. Dann das richtig zu grillen, nicht so dampfend und nicht verbrennend. Und dann gibt's auch die Möglichkeit, das Fleisch selber einzulegen in eine Marinade mit Ingwer, mit Kräutern, mit Oregano, Senf, Knoblauch. Und wenn man das selber einlegt mit diesen antioxidativ und antikrebs wirkenden Kräutern, dann kann man die Bildung von diesen HAAs und den PAKs deutlich reduzieren um bis zu 80%. Das ist eine Studie der Uni Hohenheim. Und das ist schon beeindruckend. Nur durch, dass ich es selber einlege mit echten Kräutern. Und damit wird es schon mal wer gesünder. Und wenn ich es dann auch noch mit moderierter Hitze, ohne dass es braun, zu stark braun wird, richtig grille, dann kann ich sogar richtig gesund grillen. Ja, das geht.
Das bringt mich, marinieren bringt mich zu einem Punkt, der mich auch interessiert. Es wird ja sehr, sehr viel Mariniertes beim Schlachter angeboten.
Ja.
Also da hat man dann irgendwie mal ist es ganz orange, mal ist es eher dunkelrot, die Marinade. Und das schmeckt ja auch nicht schlecht. Aber lieber Finger weg oder kann man kaufen?
Das Problem ist, dass da auch sehr viel mit Aromen gearbeitet wird, um Naturmaterialien zu sparen. Wenn man, da steht ja auch dann immer nie drin, was drin ist.
Nee, weil das kauft man ja so und lässt sich es einpacken. Und es gibt es auch natürlich abgepackt, aber...
Natürlich sind die Schlachtereien neigen dann eher doch den großen Topf von der Lebensmittelindustrie zu kaufen, wo Aromen drin sind, viel Salz. Und diese Aromen, die haben halt keine gesundheitliche Wirkung. Die Kräuter, die wir selber verwenden, die haben diese gesundheitliche Wirkung, das ist das. Und erinnert mich auch daran, dass wir zum Beispiel, manche machen das ja so, die grillen dann und dann kommt da ordentlich so, weißt du, so ein Grillsoße dazu, ja, die nach Rauch schmeckt oder riecht. Und dieser Rauch ist ja Rauchchemie und tatsächlich ist auch festgestellt worden, dass dieses Raucharoma, was Chemie ist, tatsächlich ungesund ist und diese Produkte mit dem Raucharoma, mit dem künstlichen Raucharoma, werden Stück für Stück vom Markt verschwinden, weil sie für uns ungesund sind. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, lieber selber machen, dann weiß ich, was drin ist, Marinade selber machen, selber einlegen und dann bin ich ganz sicher, dass es echte Geschmäcker, echte Natur ist. Damit reduziere ich das Krebsrisiko ganz erheblich.
Ja, diese Rauchgeschmäcker, das mochte ich eh noch nie.
Nee, also, das ist künstlich. Ne? Man macht die Flasche auf und das riecht
aus... Ich finde ja mal so ein Räucherfisch, geräucherte Forelle, das ist was, das esse ich gerne. Ja. Da mag ich Räuchergeschmack, aber so irgendwie in so Würzsoßen, das finde ich
komisch. Ja, ich habe auch noch keine gefunden, jetzt nehme ich sie sowieso seit langem nicht mehr, aber ich habe keine gefunden, die ich irgendwie toll finde. Weil das ist doch alles viel, viel zu künstlich. Eins kann man noch machen, auch in Studien zeigen ganz klar, wenn ich jetzt mein Grillgut mit viel Gemüse kombiniere, reduziere ich das Krebsrisiko nochmal dazu. Ein Hintergrund kann sein, dass Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe aus dem Gemüse in dem Moment die krebsfördernde Wirkung des Fleisches neutralisieren oder konterkarieren. Und außerdem ist das Gemüse eben auch immer ein Labsal für die Darmflora. Und die Darmflora entscheidet mit, ob Krebs oder nicht Krebs. Ja? Also das auf alle Fälle. Es gibt so einen gewissen Ablasshandel. Man kann sagen, du kannst gerne grillen, mach es aber gesund, lass nichts reintropfen und nicht zu heiß. Und dann isst du noch ordentlich Gemüse. Dann hast du sogar meinen Segen.
Das ist gut, weil den wollen wir ja immer gerne haben. Und wenn wir das jetzt alles nochmal quantifizieren, wie oft dürfen wir grillen im Sommer, ohne dass du meckerst? Ah,
schwierig. Also ich würde jede Woche grillen, das finde ich dann echt schon ein bisschen viel. Ich will das aber niemandem vermiesen, wenn er sich sonst mega gesund ernährt, ist das auch unter Umständen durchaus möglich. Ich weiß, dass die Portugiesen haben als festen Bestandteil eines jeden Grundstücks immer einen fest gemauerten Grill. Und zwar einen Grill, wo unten die Grillkohle ist und oben das Grillgut reintropft. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die geringe Lebenserwartung der Portugiesen, die ist nicht viel besser als unsere oder auch manchmal schlechter, ob die damit auch zusammenhängt. Aber tatsächlich.
Aber die grillen ja meistens Sardinen. Also
nicht nur, die grillen auch Hühnchen und Fleisch.
Okay, aber ich kenne das schon so, dass irgendwie, ich war mal in Peniche, glaube ich, da in dieser Hafenstadt, und da stand mittags vor den Häusern immer so kleine Grills und da wurden dann Sardinen draufgelegt. Ja. Die ganze Stadt roch nach Sardinen. Ich liebe das ja, aber es gibt ja auch Menschen, die mögen keine Sardinen. Ja. Für die ist es dann nicht so schön.
Das ist eine gesündere Alternative, das muss man sagen. Ja, aber die Portugiesen grillen auch nicht nur Fisch, also die grillen auch anderes. Ja, also ja, ich will da auch niemandem was vorschreiben und es kommt immer auf die Balance an. Mhm. Ne? Also wer gesund grillt, von mir aus jede Woche, ja, aber sich sonst mega gut ernährt und es auch gut macht mit dem Grill, so wie ich es gerade beschrieben habe, ja, warum nicht?
Ist eine Grillpfanne, die man in der Küche benutzt, eine Alternative?
Ja, wenn man das sanft und schonend erhitzt, das Fett nicht zu stark erhitzt.
Weil es ist ja schon dieses Geriffelte, was der Grill ja schafft, das ist schon so ein Appetitanreger.
Ja, das ist eine Alternative, da hat man es ein bisschen regulierter.
Ja, genau. Gibt es Menschen, die lieber gar nichts Gegrilltes essen sollten aus gesundheitlichen Gründen?
Ja, diese Röststoffe, die reizen, können die Schleimhaut reizen, die Magenschleimhaut reizen, wer die Neigung hat zu Speiseröhrenentzündung, muss das überlegen. Das könnte durchaus sein, dass das Beschwerden machen kann. Ja.
Ansonsten aber haben wir einfach jetzt die richtige Jahreszeit, um unser Essen draußen zu machen.
Ja, auch mal das Leben zu genießen.
Es ist halt auch so schön, wenn man dann einfach nur, also wenn die Küche nicht so dreckig wird im Sommer, also hin und wieder.
Ja.
Genau. Oder eben auch, wenn Frauen in Beziehungen oder Familien, wo die immer dafür sorgen, dass was auf den Tisch kommt, wenn die einfach entlastet werden und für den Hauptgang die Männer auch mit einscheren.
Dann sind beide dran beteiligt.
Ja,
irgendwie schon, weil
ich meine, ein paar Kartoffeln im Ofen zu machen und irgendwie Salat zu schnippeln, das ist ja eine schöne Arbeit. Also das ist ja nichts, was nervt, finde ich.
Ja.
Und wenn man dann aber nicht auch noch fürs Fleisch zuständig ist, ist das irgendwie ganz schön.
Also ich finde es tatsächlich sehr archaisch. Man hat einen Grill, das riecht nach Grill, man lädt Freunde ein und dann macht das irgendwie auch einen Sinn, finde ich. Also alleine
grillt man nicht,
oder? Mit meiner Frau alleine grill ich nicht.
Nein. Ich finde auch, dass Grillen etwas Geselliges ist und Freunden. Das macht man mit Freunden zusammen.
Ja.
Und dann ist es auch richtig schön. Ja. Also das haben wir jetzt auch schon mal gemacht und das war einfach total gemütlich. Also die Freundin hat irgendwie einen wunderbaren so einen Gemüsesalat mitgebracht aus Spargel und Erbsen, alles frisch auf dem Markt gekauft und Kohlrabi und Karotten in so einer schönen kräuterigen Soße. Und das war einfach wunderbar.
Jeder bringt was mit und damit sind auch die Gastgeber entlastet. Das ist natürlich das Schöne. Ich selber verstricke mich meistens immer in Gespräche und nicht selten verbrennt dann mal was. Also ich bin eigentlich ganz ungeeignet so. Aber man müsste eigentlich daneben sitzen. Ich denke dann, ja, jetzt kannst du mal 3 Minuten weggehen und dann doch 4.
Nee. Genau. Der Grillmeister muss immer am Ball bleiben.
Ja. Ich habe noch einen Tipp, was man nicht machen sollte. Also Gepökeltes sollte man nicht grillen, weil das potenziert die krebserregende Wirkung doch mal. Das erkennbar, also gepökelt sieht man ja auch an den Zusatzstoffen, also an den Bezeichnungen E249 und E250. Also gepökeltes gehört nicht auf den Grill.
Ja, danke für den Warnhinweis.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Matthias, hast du uns denn auch wieder eine schöne Studie mitgebracht?
Ja, und zwar, das ist eine Studie aus Nature Metabolism. Da hat man junge Männer, gesunde junge Männer, über 5 Tage mit Schokolade, Chips und Fast Food gefüttert. Ja, also das ist ja für viele junge Männer durchaus
Standard.
Normale Ernährung, genau. Und das ist aber ernährungsmedizinisch ein Snack-Exzess. Ja, also für uns ist das, also für mich ist das krankes Essen. Ja, dass manche sich so ernähren, mag dahingestellt sein. Aber, und da hat man geguckt, was passiert mit diesen jungen Männern, die sind mal 19 bis 27. Und die hat man so sich für 5 Tage mal gut gehen lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Gut war das ja nicht. So, dann hat man geguckt, was kommt dabei raus. Und hat festgestellt, dass die Leber, also im Prinzip war alles gut, was man so gemacht hat, Gewicht. Und dann hat man auch einen Blutzuckerbelastungstest gemacht, also kein Hinweis auf jetzt Diabetesentstehung. Und man hat aber festgestellt, dass sich 2 Dinge bei diesen Männern innerhalb dieser 5 Tage verändert hat. Und zwar einmal der Leberfettgehalt, der hatte sich nahezu verdoppelt. Zwar immer noch nicht im Bereich einer Fettleber, aber nach 5 Tagen von 1,5 auf 2,5. 1% ist schon recht viel.
Das ist viel, ja.
Ab 10% spricht man von Fettleber. Ja, also das ist, ich meine, das sind 5 Tage. Ja, 5 Tage, 1% mehr. Jetzt rechne das mal hoch. So, das hat sich geändert. Das viszerale Fett hat sich nicht verändert. Also dieses
das war nicht lang genug, 5 Tage.
Ja, offenbar ist dieses schlechte Essen besonders in die Leber gegangen und hat sogar auch das Gewicht nicht groß verändert. Aber die den Fettgehalt der Leber verändert. Und das ist wichtig, weil die Fettleber, wenn sie denn an irgendwann entsteht, es ist ja noch keine Fettleber, dann steht sie im Mittelpunkt bei der Entstehung von vielen Zivilisationskrankheiten. Und noch was Zweites hat sich geändert, und das war bemerkenswert. Die Insulinempfindlichkeit im Gehirn hat abgenommen, nach nur 5 Tagen, und zwar deutlich. Das ist das, was man bei Menschen mit Übergewicht auch sieht, dass die Insulinempfindlichkeit im Gehirn nachlässt. Und das heißt, das Insulin im Gehirn wirkt schlechter, und das ist der Start auch für die Entwicklung von Stoffwechselerkrankungen. Bei diesen jungen Männern hatte sich also 5 Tage schlechtes Essen eine Insulinresistenz im Gehirn gebildet, die sogar wochenlang danach noch nachgewirkt hat. Also es ist nicht schnell wieder weggegangen bei normaler Ernährung. Und das zeigt, wie schnell schlechtes Essen besonders die Leber bedroht und auch die Insulinempfindlichkeit verändert. Und das ist wichtig, weil wenn die Insulinempfindlichkeit im Gehirn nachlässt, dann öffnet das die Tür für eine Insulinresistenz im Körper überhaupt. Und das ist ja dann auch ein Schritt in Richtung Diabetes.
Hat man denn da auch noch geprüft, wann das alles wieder gut war? Also hat man die noch länger
beobachtet,
die jungen Männer?
Man hat es nach über einer Woche noch festgestellt. Ja. Es flammte, es ging erst langsam zurück. Man nimmt an, dass das ein Element ist, das sich mal den Bauch mit lauter Fastfood und Süßigkeiten vollzuschlagen, das Gehirn so umstellt mit dieser Insulinresistenz, dass sich leichter eine Übergewicht, eine Adipositas entwickeln kann. Mhm. Und das eben werden die Weichen schon sehr früh gestellt. Das ist
ganz
relativ
erschütternd, wenn ja. 5 Tage reichen, finde
ja.
ich.
Ja, das finde ich auch.
Ja, interessant. Und
das waren gesunde junge Männer.
Ja.
Und damit besteht die Gefahr, dass die appetitzügelnde Wirkung des Insulins im Gehirn wegfällt und man mehr Appetit kriegt. Das erklärt auch, dass wenn man mal so eine Phase von 3, 4, 5 Tagen hat, sich schlecht zu ernähren, der Körper mehr Lust hat auf so etwas. Das heißt, man bleibt dann dabei. Mhm. Das erklärt das, dass wir sehen, dass Menschen, die sich ein paar Tage schlecht ernähren, schlecht davon wegkommen.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn E wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
What does it mean to move at the speed of AI? It means thinking big and moving fast. It means running like a 10-person team, even if it's just you. With Wix, it's possible. Create a website that's as unique as your business. Launch a new campaign or test new ways to make more money without slowing down. Think it, build it, scale it. All with AI on Wix.
Ich habe übrigens gerade einen Schokoladenentzug hinter mir vor einigen Wochen und habe festgestellt, es ist einfach eine schlechte Angewohnheit, die man ablegen kann. Also das ist wirklich ein harter Entzug und eine Woche lang denkt man irgendwie abends immer, ach, ich möchte jetzt gerne zu meinem Tee noch was Süßes. Und wenn man dem aber widersteht und sich irgendwie ablenkt, dann ist irgendwie so nach einer Woche war das weg.
Ja, genau.
Also es ist nicht so, dass es mir nicht mehr schmecken würde jetzt, ja. Aber ich brauche es nicht mehr.
Ja, das ist gut.
Das
ne?
ist gut.
Ja.
Ja,
du
das
kannst
ist
deine,
sehr gut.
deine Gewohnheitssüchte...
Bisschen schade ist es auch, weil ich finde, dass einfach Schokolade oder süße Sachen, gute Kekse einfach was Feines sind. Sie tun mir nicht, nur nicht besonders gut. Deshalb ist es gut, dass ja. die Entwöhnung so einfach war.
Ja.
Es ist wirklich so ein bisschen wie so ein
Aber genauso macht
kalter
man das
Entzug.
Auch.
Ja, und ja. dann ist tatsächlich, kann ja. man das ein bisschen umschreiben.
Genau, aber du musst natürlich bei dir sagen, dass du vorher jetzt nicht eine Tafel Schokolade so weggegessen hast,
nee, aber,
sondern
aber,
nur ein paar Stückchen.
Ja, aber es war trotzdem so ja. verknüpft, dass das ja. einfach eine wunderbare Kombi ist.
Ja.
Und dann merkt man, ich sage ja nicht, dass das für alle Ewigkeit ist. Ich sage nur, die Erfahrung ist, man kann das, also
ja.
man kann sich das verkneifen
ja.
und irgendwann fällt es einem gar nicht mehr so auf.
Genau so ist das, ja, genau.
Das ist einfach...
Die Gewohnheitssüchte werden, ja. kann man abstellen, das
ja.
ist richtig so. Man muss sagen, das ist dir relativ leicht gefallen, weil du wenig Schokolade isst, aber es gibt, ich habe Patienten, die vertilgen.
Ich habe zu viel gegessen, zu regelmäßig, zu selbstverständlich.
Ja, ja. Genau. Genau, man muss es bewusst essen und darauf muss man es umstellen. Mhm. Ich habe aber auch Patienten, die vertilgen in 10 Minuten 250 Gramm Schokolade. Ne? Das ist natürlich noch ein ganz anderes Niveau,
okay.
das hast du nie erreicht.
Nee, weil das, genau. da wird es mir schlecht.
Ja, richtig.
Dann
das,
ist der Genuss irgendwie, da,
da, wird
der,
es,
ja.
da wird allen schlecht.
Ja, ich glaube auch,
ja.
okay.
Aber dass dann sich im Gehirn was verändert, ist ganz klar.
Ja.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Jetzt haben wir wieder ein paar Fragen von euch, weil das reißt ja nicht ab. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Die erste, die halt drankommt, ist die Frage von Barbara. Barbara hat geschrieben, meine Ernährung besteht mit Genuss zu einem großen Anteil an Hafer- und Hülsenfrüchten und ich verfolge möglichst alles, was sie in diesem Zusammenhang empfehlen. Nun bin ich über zwei Interviews gestolpert, in denen vom Verzehr dieser Nahrungsmittel abgeraten wird. Zu Hafer hat sich die Molekularbiologin Dr. Sabine Paul kritisch geäußert und bei Hülsenfrüchten Dr. Christian Gersch. Wegen der enthaltenen Lektine rät er grundsätzlich davon ab, nicht nur mit der bekannten Empfehlung, sie vor dem Genuss ausreichend zu kochen. Mich irritieren diese Stellungnahmen sehr und ich frage Sie, was Sie diesen beiden entgegenhalten können. Ich selbst bin 69 Jahre alt und bisher gesund.
Ja, also das, man, es ist ja so, dass wir haben sehr, sehr viele Stellungnahmen auch und Bewertungen von, das ist jetzt eine Molekularbiologin und sie hat von ihrem Standpunkt aus rein sachlich recht. Nun muss man, das kann Irritationen machen, aber durch diese Bewertung von diesem Lebensmittel abzuraten, das ist natürlich die völlig falsche Interpretation. Also Fakt ist, dass Hafer Phytinsäure enthält, das haben wir häufiger schon mal angesprochen, das ist in Hülsenfrüchten und in Getreide enthalten, ja. Und diese Phytinsäure, die hemmt die Aufnahme von bestimmten Mineralien wie Zink und Eisen. Auch das ist richtig. Ja. So, Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass wenn ich Sauerteigbrot backe, dann wird die Phytinsäure zum Teil inaktiviert. Wenn ich Hülsenfrüchte einweiche und koche, dann wird sie auch inaktiviert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Lektine. So. Das heißt, wenn ich jetzt einen Eisen- oder Zinkmangel habe, dann würde ich meine Eisentabletten oder meine eisenreiche Lebensmittel nicht im oder möglichst nicht im Zusammenhang mit einer Brot- oder Hafermahlzeit zu mir nehmen. So. Für den normalen Menschen ist das völlig egal, weil wir nehmen ausreichend Eisen zu uns und ausreichend Zink, wer sich gesund ernährt. Wenn ich jetzt im Müsli Hafer habe und Nüsse und damit habe ich dann jetzt auch Zink im Essen durch die Nüsse und auch Eisen, ja, dann reduziert zwar der Hafer diese Aufnahme, aber es ist nie bedenklich. Und deshalb ist es so eine schlaglichtartige molekularbiologische Betrachtung, aber lässt die Gesamtheit der Ernährung außer Acht. Ja? Wenn ich jetzt alle Lebensmittel, und jetzt hier Hülsenfrüchte und Hafer, also Getreidearten, vom Speiseplan streiche, weil sie die Aufnahme von Eisen und Zink reduzieren, ich glaube, ist jedem sofort klar, das ist nicht das Problem. Ja? Deshalb ist es nicht zweckdienlich und sowas verwirrt. Also man kann tatsächlich, sollte sich darüber nicht wundern, auch nicht irritieren lassen, weiter essen. Wir wissen das schon lange, seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, dass Phytinsäure in dieser Art wirkt. Aber uns Ernährungsmediziner beunruhigt das in keiner Weise. Das Gleiche auch mit den Lektinen, die in Hülsenfrüchten enthalten sind, hatte ich ja schon gesagt. Natürlich sind das Gifte. Natürlich enthalten Pflanzen auch Gifte. Aber Menschen haben gelernt, diese Gifte zu inaktivieren, durch Fermentieren, durch Einweichen, durch Kochen. Und damit ist alles gut. Die lektinärmsten Hülsenfrüchte sind Erbsen beispielsweise, die kann man auch mal so roh essen. Aber wer jetzt Hülsenfrüchte roh isst, ja, der kriegt Beschwerden. Ja, okay, macht aber keiner.
Aber jetzt so süße Zuckererbsen, so frisch aus der Schale, kein die Thema. Man gerade auf dem Markt essen kann, kein ist Thema. Schon was Feines.
Verträgt man auch gut. Also keine Sorge, diese Phytinsäure geistert immer mal wieder durch die Fragen, aber keine Sorge, weiter Hülsenfrüchte essen und Hafer mit die gesündesten Lebensmittel überhaupt.
Dann hat uns Gundela geschrieben, dank ihres Podcasts, den ich schon rauf und runter gehört habe, habe ich mein Wunschgewicht erreicht und muss nur noch an meinem Bauchfett arbeiten. Aber Gundela hat auch eine Frage. Sie sagt, ich esse schon immer gerne Haferflockenmüsli und habe aber schon früher festgestellt, dass mich zwei Weißmehlbrötchen mit Marmelade deutlich länger satt machen als das Müsli. Da ich nicht mehr frühstücke, ist das egal. Aber vor kurzem habe ich zwei große Scheiben selber gemachtes Vollkornbrot mit Käse und einem Ei gefrühstückt und eine Woche später zwei Marmeladenbrötchen und ein Ei. Und wieder ist es mir aufgefallen, wie viel länger satt ich mit den Brötchen war. Bilde ich mir das ein? Und das auch schon seit vielen Jahren. Ich bin 61.
Das kommt jetzt auf die Brötchengröße an, nicht? Ich überlege gerade, einzig kann das nicht sein. Gundula, das kann eigentlich nicht sein, weil die Ballaststoffe, das Eiweiß im Vollkornbrot, der Käse, der Eiweißgehalt, das macht länger satt als Weißmehlbrötchen. Möglicherweise sind das sehr große Brötchen. Dann würde ich sagen, vielleicht sind die Vollkornbrotscheiben zu klein. 3 oder 4 ausprobieren und dann noch mit dem Ei. Das kann nicht sein.
Okay,
also nochmal probieren, Gundula. Größeres.
Gundula, bildet sich das ein, oder?
Nein, das nicht. Ich habe es nicht gesagt, dass
Nein,
Gundula...
Nein, sie sagt ja selber, bilde ich mir das ein. Manchmal also, hat man ja so eine
es
Wahrnehmung.
Es kann die Portionsgröße sein. Es gibt ja manchmal sehr kleine Vollkornbrotscheiben. Mhm. Also noch das Vollkornbrot steigern, vielleicht noch ein bisschen mehr Käse drauf. Es kann nicht sein. Also bei mir würde das so nicht wirken. Ich weiß es ganz genau, dass sehr selten esse ich Weißmehlbrötchen, aber das ist von der Eiweißmenge her nicht logisch. Also Gundula, nochmal ausprobieren. Die Vollkornvariante ist einfach die bessere.
Und die gesündere.
Ja.
Also ich mache es am Wochenende immer so, dass wir frühstücken auch nur am Wochenende. Ich esse immer eine Scheibe Vollkornbrot und ein Brötchen. Dann habe ich beides.
Genau, das kann man auch machen, Gundula. Das
und
ist eine gute Idee.
Und gerne auch noch ein kleines Müsli mit Joghurt.
Und da mal gucken. Aber also immer gucken. Wahrscheinlich hängt es aber mit der Größe der Weißmehlbrötchen zusammen.
So, dann habe ich danke schön. Filja hat uns geschrieben. Sie ist gerade Mutter geworden und hat das Kochbuch der ersten 1000 Tage gelesen. und hat jetzt eine Frage, die sie aber sie selbst betrifft und sagt, durch die Schwangerschaft habe ich eine starke Rektusdiastase. Das musst du uns gleich mal erklären, was das ist. Inzwischen habe ich mit der Rückbildung begonnen, frage mich aber, inwiefern ich durch die richtige Ernährung die Heilung unterstützen kann. Schon länger achte ich auf eine zuckerfreie Ernährung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten und Alternativen zu Nudeln und Co. Auch Nüsse habe ich jetzt wieder verstärkt in den Speiseplan aufgenommen. Worauf kann ich noch achten, um wieder mehr Stabilität in der Körpermitte zu bekommen?
Also Gemüse, Hülsenfrüchte,
Vollkorn. Erklärst du nochmal, was eine Rektusdiastase
ist? So, dass wenn der gerade Bauchmuskel, der heißt, ist der Rektusbauchmuskel, wenn dieser gerade Bauchmuskel, der ist in der Mitte mit einer Sehnenplatte, sind die verbunden. Und wenn diese Sehnenplatte schwächelt, dann wandern diese beiden Muskelstränge, die links und rechts vom Rippenbogen nach unten gehen, die wandern dann auseinander und man hat tatsächlich zwischen Darm nur noch die Haut und diese Sehnenplatte und dahinter ist dann gleich schon das Innere des Bauches.
Ist das gefährlich?
Ja, es kann sich weiter ausweiten und es können sich auch Hernien bilden, also Brüche. Da kann dann da auch noch eine Aussackung daraus entstehen. Meistens muss das operativ geregelt werden. Und dafür ist es aber auch richtig, und das macht sie auch, macht Will ja auch, dass sie versucht abzunehmen, damit der Druck von innen nachlässt. Das ist natürlich, hier war es das Kind und möglicherweise auch ein Übergewicht. Und das hat den Bauch, diese Muskelstränge auseinandergesprengt. Aber es ist richtig, das, was sie macht, auch Nudelalternativen, Nüsse, das ist alles richtig. Tatsächlich, je nachdem, wie stark die Rektusdiastase ist, auch Sport machen, das muss man aber absprechen mit dem Chirurgen. Das macht sie eigentlich schon alles richtig. Ich würde in diesem Fall einmal, weil hier kommt es darauf an, das alles richtig zu machen, ich würde einmal die MyFoodDoctor-App verwenden, alles eingeben, die gesamte Ernährung, und weil da ist schon viel gut. Und dann kriegt man mit so einer Profi-Analyse, kommt man auf die Fehler, die noch bestehen. Weil sie macht so, jetzt hier aus der Ferne betrachtet, nicht so viele Fehler, aber die Fehler stecken im Detail. Ja? Deshalb einmal in die MyFoodDoctor-App eingeben, gucken, woran hapert es, ist es die Mahlzeitenaufteilung, ist es die Eiweißmenge Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Gemüse, das wird alles genau bewertet und dann werden Tipps gegeben, was man noch verbessern kann. Mehr kann man so aus der Ferne tatsächlich nicht sagen, weil sie macht es schon recht gut. Ja, ist ärgerlich mit dem Bauch, ne? Das ist ärgerlich. Ja.
Sie hat noch zwei weitere Fragen. Einmal, welchen Fettgehalt sollte Joghurt im Baby- und Kleinkindalter haben?
Also, fettarmer Joghurt ist weniger empfehlenswert. Ich würde für Kinder eher einen 3,8% oder griechischen Joghurt empfehlen. Das muss nicht fettarm sein. Und ja.
Warum nicht?
Kinder brauchen für die Zellwände auch Fette. Und Kinder jetzt fettarm zu ernähren, wenn sie sonst gesund ist, ist nicht notwendig.
Okay. Dann noch eine Frage. In einem Fertigprodukt habe ich bei der Zutatenliste Basilikumextrakt entdeckt. Sind Extrakte mit Aromen zu vergleichen oder unbedenklich, möchte sie noch wissen.
Extrakte sind Teile vom Basilikum, können sich aber auch je nach Herstellung auch noch unterscheiden vom echten Lebensmittel Basilikum, sind aber unbedenklich. Extrakte sind eher unbedenklich. Aber trotzdem meine Empfehlung, je natürlicher, desto besser.
Wix. It's where website creation meets AI and where your boldest ideas become real. It just takes one platform to build a site that looks great and does everything you need it to. And it just takes one person, you, to start taking care of business like a 10-person team. With AI tools for creating an entire website from scratch or testing new ways to make money, Wix is there with you from day one. Try it out now at Wix.com.
Hey everybody, it's Nicole Byer here with some hot takes from Wayfair. A cozy corduroy sectional from Wayfair? Yeah, that's a hot take. Go on and add it to your cart and take it. A pink glam nightstand from Wayfair? Scalding hot take. Take it before I do. A mid-century modern cabinet from Wayfair that doubles as a wine bar?
Do I have to say it? It's a hot take. Get it at Wayfair.com and enjoy that free shipping too.
Wayfair, every style, every home.
Also lieber selber Basilikum,
lieber Basilikum statt Extrakte.
Mörser. Ja, genau. Ja, okay. Gut.
Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel.
Vielen Dank. Matthias, was hast du uns heute Schönes zu unserem Grillthema mitgebracht?
Ja, vielleicht ein Side-Dish. Das, was die Fleischlastigkeit der Ernährung also verdünnt, sag ich mal. Mhm. Und wie kann es denn besser sein als mein Freund Tarek Rose? Mit dem haben wir das Buch gemacht, Ist besser, einfach gesund kochen. Mhm. Und wie ich auch immer wieder nicht müde werde zu betonen, Tarek ist wirklich, das ist unsere gemeinsame Schnittmenge, ist ein Gemüsekoch. Das kann er wirklich ganz toll. Und hier habe ich was Sommerliches. Melonensüppchen mit geeistem Joghurt. Mhm. Richtig schick sieht das aus. Ich zeig
dir das mal. Du hast es gerade als Side-Dish bezeichnet, aber eigentlich ist es ein Nachtisch, oder?
Ja, genau. Ja, das ist dann nach dem Grillen, kann man noch mal was Tolles, man kann es schön vorher vorbereiten.
Ja, ja, das ist immer
und gut. Das ist fürs Grillen ganz super. Also, was man braucht, Melonenfruchtfleisch, ob jetzt eine Gallia oder Honigmelone oder Wassermelone, egal. Zwei Bio-Zitronen, Honig, Olivenöl und Joghurt, bisschen Basilikum und das sieht dann so aus. Und das kühlt man dann hier, so sieht das aus, siehst du das?
Mm-hmm.
Ja, ist doch toll. Mm-hmm. Zum Grillen ein toller Abschluss. Mm-hmm. Hier geeister Joghurt da drauf und dieses Melonensüppchen schön kalt und erfrischend. Und hier schöne Basilikumblättchen drauf, lecker.
Sehr köstlich. Vitaminreich steht da und vor allem unglaublich appetitlich.
Genau, genau. Und Melone sättigt, das stellt sich in den Studien immer wieder dar, wenn man das austestet mit Probanden. Melone sättigt tatsächlich ganz gut. Hat hier wenig Eiweiß, das muss man sagen. Es ist ja auch eher Nachtisch, wie du schon gesagt hast, hat wenig Eiweiß. Aber wer gegrillt hat, 6 Gramm Eiweiß nur, aber wer gegrillt hat, hat ja meist genug schon Eiweiß gegessen. Mhm. Ne?
Sehr appetitlich. Ich tippe hier auf eine Honigmelone von der Farbe her.
Ja, ne? Das ist hier, ja, das sieht sehr nach Honigmelone aus. Also ganz toll.
Ja, sehr schön.
Lecker.
Ja, prima.
Gut.
Also damit das Grillen dann doch noch eine gesunde Angelegenheit wird, gibt es auch noch einen gesunden Nachtisch.
Du würdest die Kurve doch kriegen, ne?
Also ich wünsche allen gesellige Stunden am Grill und es muss ja nicht immer die fette Bratwurst sein oder das völlig verkokelte Kotelett oder die Grillfackel. Vielleicht habt ihr ein paar gute Anregungen gekriegt heute. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann könnt ihr sie auf allen gängigen Plattformen nachhören. Und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut und zugesehen habt. Und das Rezept gibt es auf unserem Insta-Kanal So geht gesunde Ernährung.
Wenn ihr die neue Podcast-Folge schon 2 Tage vor der Veröffentlichung hören möchtet, dann meldet euch jetzt für unseren neuen Newsletter an unter abendblatt.de/Riedel. Dann kriegt ihr die Folge vorab, das Rezept und vieles mehr.
Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann abonniert noch den kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de oder schaut in die neue Ausgabe der Ist dich gesund. Tschüss.
Tschüss.
Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
No one knows your business better than you. So who better to create your website than, well, you? Wix's website builder puts it all in your hands. Create a beautiful website just by talking with AI or choosing from thousands of templates. Customize every detail with simple drag-and-drop tools and get everything you need to start running business your way. Build more, think bigger, and do it all yourself on Wix. Go to Wix.com.